Guten Morgen, liebe Gemeindefamilie. Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass wir zahlreich versammelt sind. Ich halte es für einen guten Plan, am Sonntag gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Einen Fixpunkt in der Woche zu haben, wo wir wissen, wir teilen unser Leben in Form der Feier eines Gottesdienstes. Ob du das von irgendwo machst oder hier mit mir im Saal, das darf ja jeder für sich entscheiden. Aber entscheidend ist, dass wir einen festen Moment haben, wo wir Gott begegnen wollen. Einfach so in der Woche. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will mir die vielen Bilder von Osten, Westen, Norden, Süden nicht zur Gewohnheit werden lassen, die uns erschrecken, die uns, stören in unserem friedlichen Dasein hier. Und ich weiß wohl, auch von mir selbst, dass es nicht nur Bilder von außen sind, sondern dass es auch innere Bilder gibt, Gedanken, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen, wo irgendwo spürbar ist, da läuft es nicht rund. Das ist nicht gut so. In der Welt, bei uns, in der Familie, bei mir ganz persönlich, ob am Arbeitsplatz, vielleicht sogar hier bei uns in der Gemeinde. Warum soll das da anders sein als in der Welt? Wir leben doch mitten in der Welt. Und das ist vollkommen in Ordnung, aber es ist eben etwas, was wir aushalten müssen. Und gestern Abend hat mich das gepackt beim Scrollen durch, ich will sie gar nicht nennen, die Kanäle, die ich da durchscrolle. Wahrscheinlich spreche ich sie nicht mal richtig aus. Das sind sowieso nur Sachen, die meine Kinder mir weitergeben. Und dann bin ich heute Nacht wach geworden mit diesem Satz aus der Bibel. Ich bin der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Da steht in der Offenbarung 1, Vers 8, und das ist es, was mich hält in dieser Welt, in meiner eigenen Finsternis und der Finsternis, die diese Welt leider umfängt. Und dann habe ich am Freitag diesen Vers, der hat mich beschäftigt, in der Losung gelesen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Und das ist das, was wir jetzt hier im Gottesdienst tun und einüben wollen. Gott lehrt uns seine Wege. Die Auslegung dazu kommt ja oft von unseren Pastoren, heute von unserer Pastorin Judith Eggers. Gott lehrt uns seine Wege und seine Steige. Er hat den Überblick. Und es ist gut, dass wir das miteinander einüben. So was muss man einüben. Das passiert nicht einfach so, damit einen nicht das überrennt und überfällt, was wir nicht in der Hand haben, was wir nur bei Gott abgeben können. Und das ist etwas, das werde ich nicht müde zu betonen, das dürfen wir. Jeder von uns, so wie er hier ist. Ich finde immer faszinierend, dass vollkommen egal ist, was vorher war, wie ich vorher war, wie ich aus dieser Woche komme und auch völlig egal, was morgen sein wird oder in ein paar Jahren. Jetzt und hier heute gilt uns die Zusage, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und er macht es uns so einfach, dass wir jederzeit mit ihm sprechen können. Ist egal, ob wir ich heute Nacht oder jetzt hier für euch stellvertretend. Wir stehen dafür auf, nicht weil Gott das verlangt, sondern weil wir diesem Gott die Ehre geben wollen. Machen wir uns klar, dass wir zu einem allmächtigen Gott beten. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder so abholst in deine Liebe. Dass du uns die Scheuklappen abnimmst und den Blick weitest. Dass du uns zugesagt hast, dass du immer derselbe bist. Und der du bist, das ist die Liebe in Person. Ich danke dir, dass es für alle gilt, die das hören. Ich danke dir, dass es auch für mich gilt und für jeden, den du kennst. Und da ist keiner ausgeschlossen aus dieser Liebe. Und so bitte ich dich, dass du uns Herzen und Ohren öffnest, dass diese Liebe in uns eindringt in voller Präsenz, dass sie uns begleitet und ummantelt, uns schützt und uns Mut und Zuversicht schenkt. Amen. Es gibt eine Menge, was los ist in der Gemeinde und auch zukünftig. Und es gibt Menschen, die sich dafür engagieren und einsetzen und uns davon erzählen. Einer dieser Menschen ist Kelvin Drastik, der uns jetzt was vom Sola erzählt. Er hat hart mit mir gefeilscht, wie viele Minuten er das tun darf, denn er ist begeistert. Noch begeisterter wäre er, er hätte ein Handmikro. Bevor wir mit dem Handmikro starten, das hat er schon gefunden, möchte ich euch noch einladen, während der Ankündigungen eure Portemonnaies zu zücken und finanziell ein Lob Gottes auszusprechen. Zwei junge Männer sind begeistert, dafür zu sammeln. Und nachdem wir jetzt so die ein oder andere organisatorische Hürde genommen haben, Kelvin, das ging nicht von deiner Zeit ab, bist du jetzt dran.
Genau, ich leite erstmal weiter an Dirk, du kannst aber das Video starten.
Das hätten wir schon tun können.
Zeit, auf die ich mich das ganze Jahr über freue, sind unsere beiden Sola-Wochen im Oberbergischen. Hey, Sola ist alles andere als alltäglich, Outdoor, Action, Tiefgang. Und das Besondere ist, wir leben 24/7 in einer Story, tauchen eine komplett andere Welt ein. Dadurch wird Sola zu einem prägenden Erlebnis nicht nur für unsere Kids und Teens, sondern auch für alle Mitarbeitenden. Herausfordern, dass diese 8 Tage für dich eine Zeit werden, wo du deinen nächsten Schritt mit Jesus gehst. Ready, 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 set, go. 3, 2, 1, ready, ready, set, go.
Deswegen braucht ihr die 4 Minuten. Das ist einfach eine super Herzensarbeit, in der ich mitarbeiten darf und wo ich euch begeistern möchte, vielleicht auch mitzuarbeiten, weil für dieses Jahr haben wir schon über 400 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen und die wollen alle irgendwie versorgt werden, sowohl leiblich als auch geistig-seelisch. Und genau, dafür braucht es einen super hohen Mitarbeiteraufwand. Das Sola Vita Nest hat meistens einen sehr guten Mitarbeiterschlüssel und das zahlt sich super aus. Also, weiß ich nicht, man kann bestimmt mal die Teens oder so anquatschen. Das ist immer eins der Highlights, das was super prägt, was durchs Jahr trägt, wo Freundschaften entstehen, wo oft auch Ehen entstehen, aber das eher bei den Mitarbeitern, naja. Also es ist auf jeden Fall eine super gute Zeit für Tiefgang, wo man Gott nochmal ganz anders erleben kann. Und das ist alles nicht möglich, wenn nicht coole Mitarbeiter dabei sind. Und das kann sein von einem Gruppenmitarbeiter über einen Springer, der sich irgendwie um das ganze Logistische kümmert, über Küche, über Sola, Oma und Opas. Also für jede Altersklasse auch was dabei. Und für jede Befähigung. Und es macht einfach super Laune, mitzuarbeiten. Also seit 7 Jahren mache ich das. Und es ist immer sehr anstrengend. Danach könnte ich eigentlich noch einen Urlaub gebrauchen. Aber ich zehre davon das ganze Jahr. Also seid herzlich eingeladen. Meldet euch an. Wenn ihr das bis nächste Woche, Sonntag, glaube ich, tut, dann könnt ihr auch noch zum ersten Vorbereitungswochenende, wo viel geplant wird. Also fühlt euch eingeladen.
Ich finde, 7 Jahre Sola-Mitarbeit sind Applaus wert. Ja, herzlichen Dank dafür. Dann gibt es anzukündigen, dass das nächste Kleingruppensemester startet. Es gibt ganz unterschiedliche Gruppen. Es gibt was zum Kochen, es gibt ein Open House, es gibt wieder richtig Schwarzbrot, heiße Eisen. Und ich darf euch herzlich einladen, denn in allen Gruppen sind noch Plätze frei. Macht davon Gebrauch, zu gucken, was passiert, wenn du dich auf den Weg machst zu Gemeinschaft, zu Input, zu Miteinander. Ganz herzliche Einladung. Dann gibt es ganz was Erfreuliches. Das hier ist eine frisch gebackene Oma mit der kleinen Lena Imschler. Lena Imschler ist am 31. Januar geboren worden. Seht mir nach, dass ich gerade Länge und Gewicht nicht weiß. Die kleine Erdenbürgerin ist prächtigst entwickelt und einer, der das Foto sah, sagte, wie süß, Oma und Enkelin im Partnerlook. Also, Heike Imschler und ihre erste Enkelin. Liebe Heike, lieber Bernd, ich weiß, ihr folgt dem Stream und ganz, ganz herzliche Segenswünsche und Glückwünsche auch an euch. Wunderschönes Foto. Ja, so klein waren all die, die jetzt nach vorne kommen, zusammen mit dem Stefan Rolfing. Stefan war auch mal so klein, das kann man sich jetzt nicht mehr so gut vorstellen. Das Handmikro befindet sich dort links.
Es sind leider sehr, sehr wenige im Kino, wie ihr gerade seht, aber nichtsdestotrotz möchte ich es mir nicht nehmen lassen, mal zu berichten, was im Kino gerade so läuft. Wir sind im Kino ganz gut vernetzt, nämlich auf Kreisebene. Dort treffen wir uns regelmäßig zweimal im Jahr. Und gestern haben wir einen Kreiskindertag in Lippstadt gefeiert. Also alle Kindergottesdienst, Kinder und Mitarbeiter haben sich getroffen. Vielleicht zeigen wir mal ein kurzes Bild dazu. Wir haben uns in Lippstadt getroffen zum Keck, heißt der Tag. Keck ist der, so ein kleines Erdmännchen, was immer in irgendwelchen Schlamassel steckt, was man dann helfen muss. Und das Bild ist immer noch nicht da. Hatte ich dir per Mail geschickt gestern Abend. Ich bin ja erst abends nach Hause gekommen, deswegen just in time. Das müsst ihr euch das vorstellen, außer da waren 65 Kinder, 25 Erwachsene. Wir haben Spiele gespielt, sind kreuz und quer durchs Haus geflitzt und hatten viel Spaß dabei. Und ja, für die Kinder ist das immer ein Segen, für uns Mitarbeiter auch. Man vernetzt sich ein bisschen mehr zusammen und dem Keck konnten wir auch ganz gut helfen. Der war beim Film völlig überfordert und wir mussten Requisiten sammeln und viel helfen ihm dabei. Und es war eine gesegnete Zeit. Das nur kurz zur Info für euch. Danke.
Es tut mir leid, sollte das Foto noch gefunden werden, gucken wir das auch später an. Ansonsten habe ich euch das Erdmännchen schon gegeben. Und ich hoffe, der Dirk findet es gleich noch. Manchmal ist das so, ne? Dann fehlt hier vorne ein Mikro, der Plan geht nicht auf. Und schön ist ja, wenn dann Fried aus der Technik kommt und meine Vergesslichkeit ohne großes Aufheben kompensiert. Das, was abgesprochen ist, was planmäßig jetzt laufen wird, ist nicht der Abflug, sondern das erste Lied. Ich nenne den Titel nicht, weil ich habe mich vorhin zweimal versprochen und das will ich jetzt nicht auch noch.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zu Haus, Psalter und Tafel war da. Lasse den Lobgesang.
Nobody
Wo bleibst du denn? Können wir jetzt endlich mal los? Deine ganze Packliste habe ich abgearbeitet. Jetzt komm auch. Wir wollen in Urlaub.
Hast du denn deine Hausschuhe schon mitgenommen?
Hausschuhe? Seit wann trage ich Hausschuhe?
Die Pension, die wollte das doch so. Lass uns fahren. Jetzt gehst du und holst auch was. Jetzt muss ich warten.
Besser du als ich. Ah, die Hausschuhe. Quatsch auch. Guck mal, was ich noch gefunden habe. Käse und Schokolade. Da ist die Schokolade vor der Fastenzeit auch schon aufgeräumt. Super Idee.
Oh ja, das ist noch eine gute Idee.
Und der Käse ist auch klasse. Der wird sonst schlecht. Ich hol die Cracker noch.
Dann lass mich das mal machen. Wer weiß, was du sonst noch alles mitbringst.
Als ob.
Guck mal, wir sind schon an Frankfurt vorbei.
Kommen wir da eigentlich an diesem coolen Outlet vorbei?
Klar, ist doch so geplant. Ich habe schon die Ladesäule gebucht.
Super.
Und wir können ein bisschen bummeln gehen.
Das ist gut. Da habe ich richtig Lust drauf.
Ja.
Wir finden bestimmt was Tolles einzukaufen. Bestimmt. Haben wir auch Geld? Ja, doch haben wir. Ja. Das ist immer wichtig, wenn ich einkaufen will. Wollen wir noch den Gottesdienst hören?
Warte mal. Heute ist Sonntag.
Ach Mensch.
Da ist das Outlet doch zu. Wir müssen da trotzdem hin. Ich habe da jetzt die Ladesäule gebucht.
Boah.
Was
jetzt
ein
Jetzt stehen wir da auf dem Parkplatz. Und können wirklich, ne, die Wurst vor der Nase und können nicht hin. Ah, guck mal, da ist ein Flohmarkt, das ist gut gelaufen. Lass uns da mal drüber gehen, da finden wir irgendwas.
Ja, gut. Lass uns gucken gehen.
Oh, ja. Und dann sind wir aus dem Auto. Das Auto kann laden, die Silke sich bewegen. Oh, guck mal. Das ist ja super. Boah. Mal, was ein schöner Sonnenschirm. Den finde ich cool, den nehmen wir. Oh, da ist eine Spinne drin. Aber gut, wir sind auf dem Flohmarkt, da gehört das dazu. Machen wir zu, dann kommen die nicht rausgelaufen. Waren fünf, waren echt viele.
Wie soll ich das denn hinten in...
Ja, nu, dann nehmen wir die Koffer raus.
Nein, den kriegen wir nicht mit. Der passt nicht.
Der ist so schön. Aber gut, wegen... Na gut, der war auch nur vom Flohmarkt. Was machen wir jetzt damit? Ach, guck mal. Da sitzt so ein kleines Mädchen mit seinen Comics. Wenn das gleich anfängt zu regnen, dann schenken wir der den Sonnenschirm. Dann kann die unterm Sonnenschirm verkaufen. Warte, ich mach die Spinnen auch nicht über dich. Ich lege dir die nur hier hin. Ach, siehste, musst du dich gar nicht so aufregen. Nur weil du so ein paar Koffer auspacken musst. Das hat alles geklappt. Hat alles nur irgendwie gepasst, du.
Sag mal, guck mal mit. Diese Ladesäulen, die sind immer so versteckt. Ich weiß gar nicht, wo die nächste ist.
Ja, da kann der Osterhase noch was von lernen, wo man diese Ladesäulen suchen kann. Meine Güte. Aber guck mal, gut, dass die Autobahnkapelle nicht so versteckt ist. Da können wir beide jetzt mal in Ruhe reingehen. Bei Gott, ganz ehrlich, da sind wir immer am richtigen Ort.
Ach, und guck mal, was ein Zufall. Die Ladesäule ist auf dem Kirchenparkplatz.
Ach, da kannst jetzt du... Und das Auto zur Ruhe kommen.
Das ist gut gelaufen.
Das ist gut. Wir können jetzt alle zusammen auch zur Ruhe kommen. Jürgen und seine Band nehmen uns mit rein in die Anbetungszeit.
Ja, wir können einfach abgeben, was uns bewegt.
Jesus
ist da. Und Jesus will uns einig in seine Nähe ziehen. Jesus hat uns bestimmt was zu sagen, hat bestimmt was für uns vorbereitet. Und Herr, wir kommen zu dir.
Zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst ein Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir so, wie ich bin.
und lässt mich ruhig schlafen. Ich weiß, du bleibst mir zugewandt.
Solang ich atmen kann, solang mein Herz noch schlägt, solang lobe ich dich. Mein ganzes Leben lang, solang mich deine Liebe trägt. So long.
Der ist gut, dass wir zu dir gehören, Herr, und dass du uns empfängst. Du empfängst uns auch hier im Gottesdienst. Herr, und du willst uns begegnen, du bist da. Herr, und ich preise dich einfach, dass du so ein großer Gott bist, der es schafft, jeden individuell zu erreichen hier. Und du weißt, wo jeder Einzelne steht, du weißt, was jeder Einzelne, was jeden Einzelnen bewegt. Und du weißt, was jeder Einzelne vielleicht auch jetzt losgelassen hat, dir abgegeben hat. Und du weißt, ihn zu beschenken, du weißt, ihn abzuholen. Du hast jeden eingeladen. Danke, dass du so ein großer Herr bist. Amen.
Ja, wie geplant und strukturiert oder wie spontan Menschen sind, das ist ja sehr unterschiedlich. Das haben wir vorhin hier gesehen auf diesen Plätzen. Manche stehen darauf, alles vorher genau zu recherchieren und zu planen oder einen Zeitplan zu entwerfen. Detaillierte Abläufe, Kalender, Apps, da stehen manche Menschen schon drauf. Und andere brauchen keinen Plan oder wollen auch keinen Plan, die engt das irgendwie eher ein. Wenn diese Menschen aufeinandertreffen, zusammenwohnen oder befreundet sind oder heiraten, das kann dann auch schon mal spannend werden. Aber beide Persönlichkeiten haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Und auch wenn nicht alle von uns Pläne lieben, sind Pläne doch für die meisten von uns in ihrem Leben irgendwie bestimmt. Man hat zum Beispiel in der Schule schon Stundenpläne. Man hat Termine auf der Arbeit, es gibt Öffnungszeiten beim Arzt und beim Supermarkt, an die man sich halten muss. Man hat irgendwie Verabredungen mit anderen, Sportkurse, die man besucht. Also es kann eigentlich niemand ganz ohne Pläne auskommen. Und es ist oft so, dass wir uns ihnen anpassen müssen. Pläne sind oft wenig flexibel und wer sie verpasst, der hat dann eben irgendwie Pech gehabt. Heute soll es um eine Begegnung zwischen zwei Menschen gehen, deren Pläne so ein Stück weit durcheinander geworfen worden sind, wo aber was Gutes draus erwachsen ist. Und zwar sind das der Apostel Paulus und die Händlerin Lydia. Die beiden kannten sich vorher nicht, die haben auch nicht geplant, sich zu treffen, aber sie begegnen sich eben und durch ihre Begegnung entsteht auch eine Menge. Für sie persönlich, für ihren Auftrag, auch für andere. Und das, obwohl die beiden das eben eigentlich überhaupt nicht erwartet hätten. Und wir fangen einmal bei Paulus an, wie das denn bei ihm so abgelaufen ist. Im Leben von Paulus wurde schon öfter mal was rumgeworfen, seine Pläne wurden schon öfter mal durchkreuzt. Der war nämlich ursprünglich ein recht radikaler jüdischer Gläubiger, der sogar auch Christinnen und Christen verfolgt hat. Bis ihn dann wortwörtlich sowas vom Hocker oder eher so vom Pferd gehauen hat, der ist Jesus begegnet und ist seitdem leidenschaftlicher Missionar eben für Jesus. Und im Buch in der Bibel Apostelgeschichte wird erzählt eben, wie die Jünger von Jesus und auch Paulus sich auf den Weg machen, um anderen von Jesus zu erzählen und sie für die Jesusbewegung zu gewinnen. Und Paulus ist also so unterwegs, nicht alleine, er hat Begleiter und sie reisen durch verschiedene Städte und Gegenden. Und sie haben sich auch überlegt, in welche Städte sie wollen. Vielleicht haben sie da Kontakte, vielleicht war es einfach das Naheliegendste. Aber dann wird so erzählt, dass der Heilige Geist sie immer wieder davon abhält, in bestimmte Städte zu gehen. Es steht nicht genau da, wie das funktioniert. Vielleicht hatten sie Eindrücke, vielleicht hatten sie Probleme bei der Reise, vielleicht waren irgendwie dann doch manche Städte unerreichbar oder sie hatten kein Geld oder die Mitarbeiter sind krank geworden, was auch immer. Ihre Pläne wurden durchkreuzt. Und so machen sie sich dann halt in eine andere Richtung auf. Sie landen dann schließlich in der Hafenstadt Troas in der heutigen Türkei. Und hier passiert Paulus etwas Besonderes, das lesen wir in Apostelgeschichte 16 ab Vers 9. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Auch hier wird nicht berichtet, wie es Paulus und seinen Mitarbeitern gegangen ist, als ihre ersten Reisenpläne durchkreuzt worden sind. Vielleicht waren sie froh, oder auch vielleicht war es ihnen auch egal, wohin sie gehen. Hauptsache, man macht sich irgendwie auf. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dem einen oder anderen Moment vielleicht auch frustrierend gewesen ist, wie das halt ist, wenn irgendwie Pläne durchkreuzt werden. Man hat irgendwie den Urlaub geplant und dann wird man krank. Man steht im Stau. Man wird am Geburtstag auf einmal krank oder man muss irgendwo hin und es klappt doch nicht. Man wollte zu einem Outlet und dann ist das zu, es ist Sonntag. Das ist nicht gerade angenehm. Und vielleicht geht es auch manche Mitarbeiter hier so, dass sie nicht verstehen, warum es immer so ein Hin und Her gibt. Wir hatten auch das eine abgesprochen, warum sollen wir jetzt da hingehen? Sie hatten sich vielleicht auf eine Stadt gefreut, haben sich darauf eingestellt, dann wird es doch wieder alles umgeworfen. Für manche, die irgendwie spontan eingestellt sind, wird das kein Problem gewesen sein. Für die war das vielleicht ganz entspannt. Aber es gab unter den Mitarbeitern vielleicht auch die eine oder andere Person, die gerne eben geplant haben und wussten, wo sie in den nächsten Tagen sein würden. Vielleicht war das für sie nicht mal ganz einfach. Als Paulus dann diese Vision hat, haben sie wenigstens ein Zeichen dafür, dass das alles irgendwie seinen Sinn hat. Sie wissen jetzt, wohin sie sollen, sie haben einen klaren Ruf. Und wenn ich mir das so ansehe, dann merke ich, es wäre doch irgendwie schön, wenn das immer der Fall wäre, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, dass wir danach so genau wissen, warum das jetzt war und wofür das gut war. Ich kann mich noch an eine Situation aus meiner Kindheit erinnern, da war ich noch kleiner. Meine Mutter hatte mir und meinen Schwestern versprochen, dass wir an einem Nachmittag auf die Kirmes gehen. Haben wir uns natürlich total darauf gefreut. Und an dem Tag ist meine Mutter aber krank geworden. Jetzt nichts Schlimmes, aber sie lag dann halt im Bett. Und hat mir gesagt, Judith, heute geht das nicht, ich bin krank, wir müssen ein anderes Mal fahren. Und ich war natürlich richtig enttäuscht, ich hatte mich auf die Kirmes gefreut. Hab's aber dann nicht beigelassen, weil ich war christlich aufgewachsen und hatte schon das ein oder andere Mal so Geschichten gehört, wo etwas Schlechtes einen Grund hatte. Und sich im Nachhinein als etwas Gutes rausgestellt hat. Und dann ist meine kindliche Fantasie so ein bisschen mit mir durchgegangen und ich habe gedacht, naja, vielleicht sollen wir heute nicht auf der Kirmes sein, weil vielleicht geht da heute eine Bombe hoch. Ich habe das natürlich nicht gehofft. Aber es hat mich irgendwie getröstet zu denken, vielleicht werden wir vor was Schlimmem bewahrt und gehen deswegen heute nicht auf die Kirmes. Es ging dann keine Bombe auf der Kirmes hoch. Meine Mama war einfach krank geworden und wir gingen einfach an einem anderen Tag auf die Kirmes. Soweit ich weiß, hatte das keine weiteren großen Gründe oder Auswirkungen. Was ich jetzt damit sage, natürlich ist es nicht immer so wie bei Paulus, dass jeder Stau, jede Krankheit der Mutter, jeder Umweg, jeder durchkreuzte Plan einen riesengroßen, für uns offensichtlichen Grund hat. Nicht alles hat immer direkt vielleicht mit unserem Auftrag zu tun oder unserem Ruf. Nicht immer wartet am Ende eine Kapelle, wenn das Auto zu hat. Ganz viel ist einfach Leben, das passiert. Und das sich eben mit Leben von anderen Menschen kreuzt. Und dann ist das manchmal einfach so. Manchmal suchen wir auch den Sinn in Ereignissen und finden ihn nicht. Und ich glaube, was wir aber von Paulus und seinen Mitarbeitern lernen können, ist, sie lassen sich auf Änderungen im Plan ein. In der Hoffnung, dass auch dieser neue Plan sich lohnt zu verfolgen und dass Gott auch darin dabei ist und auch darin wirksam ist. Sie lassen sich nicht entmutigen, dass sie ihr ursprüngliches Ziel nicht erreicht haben. Sie haben eine Mission, sie wissen, was ihnen wichtig ist, worum es ihnen geht und dass Gott an ihrer Seite ist. Und dann ist es fast zweitrangig, wo sie das machen und wie schnell und oft sie dabei umplanen müssen. Vielleicht hätten sie in den anderen Städten, wo sie ursprünglich hin wollten, tolle Geschichten erlebt. Das wissen wir nicht. So gerne wir uns das manchmal auch fragen, wie es wäre, wenn es anders gekommen wäre, das werden auch wir nie erfahren. Und ja, es kann manchmal richtig schwer fallen, so einen Plan loszulassen und sich auf einen neuen einzustellen. Und es ist auch in Ordnung, um diesen Plan zu trauern, dass der nicht geklappt hat. Aber manchmal sind geänderte Pläne nicht besser oder schlechter, sie sind einfach anders. Und sicher gibt es auch auf diesem neuen Weg viel zu entdecken, was sich da lohnt. Paulus und seine Mitarbeiter machen sich auf diesen Weg, wollen entdecken, was sich da so verbirgt und machen sich also auf nach Mazedonien, was im heutigen Griechenland liegt, und wir lesen, wie es weitergeht ab Vers 11. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Üblicherweise sieht Paulus Vorgeben eben immer so aus, dass sie in Städten in Synagogen gehen, zu den jüdischen Einwohnern, die sie da vermuten, weil sie dort die meisten Anknüpfungspunkte eben vermuten. Das versuchen sie auch hier. Sie machen sich zu einem Ort auf, wo sie eben eine jüdische Versammlung vermuten. Und sie treffen auf eine Gebetsstätte. Das heißt, wahrscheinlich war das keine Synagoge, irgendwie ein Gebäude oder sowas, sondern vielleicht ein etwas einfacherer Treffpunkt. Und sie treffen auch nicht wirklich auf eine jüdische Gemeinde, jüdische Gelehrte, einen jüdischen Gottesdienst, weil das immer nur Männer durchführen durften. Also wahrscheinlich war das kein jüdischer Gottesdienst in diesem Sinne. Sondern da sitzt eben eine Gruppe Frauen. Und das waren wahrscheinlich auch nicht die ersten Ansprechpartner, die sie da eben erwartet hätten. Aber Paulus setzt sich eben zu ihnen und spricht mit ihnen. Und das wird hier so in zwei Sätzen geschrieben, aber auch das finde ich bemerkenswert, weil Paulus hat hier nicht das Gegenüber, mit dem er sonst spricht. Mit Frauen redeten Männer eigentlich selten in der Öffentlichkeit. Frauen waren auch nicht die üblichen Gesprächspartner für theologische oder philosophische Diskussionen. Und sie waren auch nicht besonders einflussreich. Wenn Paulus also wollte, dass sich die Botschaft, die er hat, schnell verbreitet und viele Leute gewinnt, waren Frauen also rein strategisch gesehen nicht die beste Wahl. Aber er lässt sich auf die Menschen ein, die er dort antrifft, die ihm begegnen. Er setzt sich zu ihnen und unterhält sich mit ihnen. Und weiter geht's ab Vers 14. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Wir treffen hier also auf Lydia, eine Frau mit einem Namen, dessen Name schon die Herkunft verrät. Also sie kommt eigentlich aus Thyatira, das lag in Lydien, und sie heißt Lydia, das hatte auch eine Bedeutung. Dass sie nach ihrer Herkunftsstadt auch benannt ist, deuten manche so, dass Lydia vielleicht früher eine Sklavin gewesen ist, weil das nicht ganz unüblich war, dass Sklaven von ihren Herrinnen oder Herren eben nach ihrer Herkunft benannt wurden. Vielleicht war sie freigelassen worden, vielleicht war sie freigekauft worden und konnte hier in Philippi neues Leben beginnen, sich was aufbauen. Und jetzt ist sie hier Purpurhändlerin. Purpur ist ja so ein teurer Stoff, eine Luxusware, die in so einem aufwendigen und nicht ganz angenehmen Verfahren gefärbt wird, mit so einer Farbe, die aus Schnecken gewonnen wird, die auf so ganz auch riskante Art und Weise gefischt werden müssen. Und es gab damals Färberinnen und auch Purpurfischerinnen, die dieses Handwerk betrieben haben, die oft auch ein bisschen ärmer waren. Aber es wird nicht berichtet, dass Lydia dieses Handwerk ausübt, sondern sie handelt mit dem Stoff. Und wir können davon ausgehen, dass dieses Geschäft erträglich war. Philippi war eine große Stadt, auch mit hoch angesehenen Menschen, die wahrscheinlich auch Purpur viel gekauft haben. Und darum war Lydia wahrscheinlich eine wohlhabende, unabhängige Frau. Und das lesen wir auch, dass sie ihrem eigenen Haus vorsteht. Normalerweise sind Männer die Hausvorsteher gewesen. Sie steht ihrem eigenen Haus vor, was darauf hindeutet, dass sie vielleicht auch gar nicht verheiratet war oder verwitwet war. Sie ist keine Jüdin, aber sie steht dem jüdischen Glauben nahe. Und warum sie nie vollständig zu dieser Religion übergetreten ist, wissen wir auch nicht. Vielleicht hatte sie in so einer bunten Stadt wie Philippi Nachteile dadurch, eher wenige Juden wahrscheinlich gelebt. Aber sie hatte einen Glauben. Und offensichtlich war ihr der auch so wichtig, dass sie eben diese Gebetsstätte besucht und sich dort mit anderen gläubigen Frauen trifft. Es wird jetzt nicht berichtet, wie oft diese Treffen vonstatten gingen, aber ich vermute mal, dass das für sie so eine ganz normale Sache war, die sie eben am Sabbat gemacht hat, Alltag. Das war der Anfang von einer neuen Woche. Sie hatte die vergangene Woche gerade so hinter sich gebracht, die wahrscheinlich gefüllt war mit Geschäftsdingen. Die nächste wird wahrscheinlich wieder eine Woche mit Geschäftsdingen sein. Und der Sabbat war vielleicht für sie so eine Verschnaufspause, wo sie einmal zur Ruhe kommt und sich eben mit ihren Bekannten, mit ihren Freundinnen trifft. Und dann kommt da so ein Mann dazu. Wird ihr Gespräch unterbrochen von einem Unbekannten, der sich mit ihnen unterhält, ihnen was erzählt. Und ich versuche mir immer vorzustellen, wie diese Gespräche wohl abgelaufen sind, wie es wohl für die Frauen war, als Paulus auf einmal zu ihnen kommt und anfängt, von diesem Jesus zu reden. Ob sie gespannt zugehört haben, ob sie vielleicht skeptisch waren am Anfang. Vielleicht fanden sie es auch komisch, dass einfach so ein fremder Mensch auf sie zukommt und ihnen einfach so irgendwas erzählt. Vielleicht waren sie auch gerade bei einem ganz anderen Thema. Vielleicht hat sie auch erst verwirrt oder erschreckt. Oder vielleicht eben auch erfreut. Die Erwartung an einen Messias, an einen Retter, der kommen soll, war ja auch unter vielen Jüdinnen und Juden präsent. Und vielleicht konnte dieser Mann ja auch recht haben mit dem, was er da erzählt, dass dieser Messias jetzt gekommen war. Wir wissen nicht, was diesen Frauen, was Lydia hier durch den Kopf gegangen ist, aber wir wissen, dass sie zugehört haben. Sie waren bereit, etwas zu hören, etwas zu lernen. Sie waren gesprächsbereit, offen, haben Paulus Zeit eingeräumt und sich auf ihn eingelassen. Haben ihm diese Unterbrechung genutzt, haben sie auf sich wirken lassen. Und bei Lydia kommt etwas an. Die Botschaft trifft sie. Das, was Paulus sagt, bewegt sie so sehr, dass sie sich taufen lässt und auch ihr gesamtes Haus, dem sie ja vorstand, wird direkt mitgetauft. Lydia hat sich auf ihre Alltagsunterbrechung voll eingelassen. Sie war interessiert daran, was da passiert ist, was sie wohl Neues lernen konnte. Sie war offen für das, was ihr da zufällt. Und Gott hat das genutzt. Wir lesen, dass er ihr Herz geöffnet hat, sodass sie nicht einfach nur zugehört hat, sondern dass sie wirklich begriffen hat, dass sie ergriffen wurde, dass sie bewirkt wurde von dem, was sie da gehört hat. Und nicht nur das, sie stellt auch direkt zur Verfügung, was sie hat, nämlich ihr Haus. Das war vielleicht ein Stück weit Selbstverständlichkeit damals, weil man oft Gäste aufgenommen hat. Es gab nicht so ein Hotelwesen, wie wir das heute kennen. Und trotzdem wird das ja für sie irgendwie auch weitere Uneinnehmlichkeiten und Ungeplantheiten bedeutet haben, Gäste in ihrem Haus zu haben. Und ihr Haus wird zu einem Treffpunkt eben der Christen in Philippi. Und man kann davon ausgehen, dass der Brief an die Philippa, was ja auch ein Buch in der Bibel ist, an die Gemeinschaft gerichtet ist, die sich in ihrem Haus getroffen hat. Und dieses Haus hat nicht nur deswegen eine Bedeutung, sondern es ist auch das Haus, das zum ersten Gemeindehaus, zum ersten christlichen Gemeindehaus in Europa wird. Denn Lydia ist die erste, wenn man so will, Christin in Europa. Dass wir heute auf unserem Kontinent den christlichen Glauben kennen, das hat hier mit Lydia angefangen, mit ihrem Zuhören, ihrer Offenheit, ihrer Gastfreundschaft. Paulus und Lydia hatten also ihre Pläne, ihre Vorstellungen, ihren Alltag. Und dann wurden die umgeworfen oder unterbrochen, sodass sie sich eben begegnet sind und sodass auch Lydia Christus begegnen konnte. Ich habe in einer Predigt über diese Stelle was dazu gelesen, was ich erhellend fand. Das Leben beginnt, wo ich festhalte, was mir da zufällt. Das Leben beginnt, wo ich festhalte, was mir da zufällt. Nichts anderes machen Paulus und Lydia. Sie trauen dem Zufall, nehmen auf, was ihnen so zufällt. Sie trauen dem, weil sie noch anderes dabei entdecken. In diesen Zufällen lässt Gott uns etwas zufallen, spielt Gott uns etwas in die Hände. Zufall, also das, was uns zufällt, was uns vor die Füße fällt, was uns im Leben unerwartet begegnet, nehmen Paulus und Lydia hier eben auf. Sie könnten auch einfach drüber hinwegsteigen, es ignorieren, weitergehen, ihr Ding durchziehen. Aber sie haben sich eben auf diese Unterbrechungen und Überraschungen eingelassen. Und sie haben erlebt, dass daraus etwas Gutes geworden ist. Wir sind ja heute mehr denn je so eingespannt in unsere Pläne, unsere Terminkalender. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, viele wissen schon genau, was sie morgen machen, was sie nächste Woche machen, was sie in 5 Monaten machen, vielleicht sogar in 1 bis 2 Jahren hat man teilweise schon Termine im Kalender. Und das ist an sich auch wichtig und richtig. Zum einen brauchen wir organisierte Menschen, die sind Gold wert. Zum anderen müssen wir alle irgendwie organisiert sein, weil das Leben eben so schnell und hektisch und unübersichtlich geworden ist. Viele sehen sich ja eher mal danach, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und sich mal ein bisschen treiben zu lassen und merken, das funktioniert einfach irgendwie nicht. In all diesem Trubel, in all diesem auch Planen, können einem Unterbrechungen, ungeplantes Überraschungen wie so Steine erscheinen, die einem in den Weg gelegt werden. Weil es muss ja laufen. Wenn ich jetzt zu spät komme, dann hinke ich ja den ganzen Tag hinterher. Dann verpasse ich den nächsten Termin, der direkt dahinter gequetscht war. Wenn das jetzt nicht klappt, dann kommt meine ganze Planung durcheinander, dann ist Riesenchaos. Das Leben von Paulus und Lydia sah wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Das hatte noch eine andere Dynamik als heutzutage. Und doch hatten auch sie sicherlich ihre Vorstellungen, wie ihr nächster Tag aussieht oder ihre nächste Woche, wie ihr Leben aussieht. Und doch kam es dann eben anders. Und ich glaube, wie bei ihnen täte es auch uns gut, wenn wir Unterbrechungen und Ungeplantes nicht immer als Störungen im System wahrnehmen, sondern als etwas, was uns eben zufällt und was sich vielleicht lohnt, es anzunehmen, es festzuhalten, es zu betrachten, dem nachzugehen und vielleicht ist einem dabei was Gutes zugefallen. Das kann ja bei so ganz banalen Sachen anfangen. Ich saß letzte Woche in einem Wartezimmer und wie üblich wartete man etwas und neben mir saß ein Mann, der war unglaublich angespannt. Der seufzte immer ganz laut, machte so die ganze Zeit, der wippte richtig mit dem Fuß. Ich merkte, ich glaube, der hatte noch einen Termin danach oder so. Der war richtig ungeduldig, weil eben das Wartezimmer so voll war und es so lange dauerte, bis man dran kam. Und ich war auch nicht besonders glücklich darüber. Auch ich wollte ja zum nächsten Termin. Aber es gab auch Menschen, die saßen da sehr, sehr entspannt und lasen halt in irgendeiner Zeitschrift oder hingen einfach so ihren Gedanken nach. Vielleicht ist manchmal ein Warten ja auch eine geschenkte Pause, die man irgendwie nutzen kann. Wenn wir es eilig haben und jemanden treffen, manchmal versteckt man sich ja so davor, weil man gar nicht jetzt gerade Zeit hat, mit dieser Person zu reden. Oder dann aus der Ferne winkt man irgendwie so der Person zu und huscht dann so daran vorbei. Vielleicht ist es aber auch eine bereichernde Begegnung, die man diesen Tag gehabt hätte und die diesen geplanten Tag vielleicht auch so ein bisschen aufgefrischt hätte. Vielleicht hat das Outlet zu und man findet eine Kapelle, in die man reingehen kann. Ich war ja über den Jahreswechsel und jetzt auch in den ersten Januarwochen krank und das war so ein richtig ätzender Jahresstart. Ich musste den Urlaub absagen, ich konnte nicht arbeiten oder Silvester feiern. Das zog sich auch so richtig hin und ich war auch richtig frustriert und genervt. Das muss ich auch nicht wegreden, das war einfach blöd. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit, wo es mir dann einen Ticken besser ging und ich aber eben noch genesen musste, auch gemerkt, dass es gut ist, wenn ich jetzt auf meinen Körper höre. Wenn ich nicht wieder direkt voll durchstarte, wenn ich genug Pausen mache, wenn ich mir Ruhezeiten nehme. Und das habe ich wieder so ein Stück weit mich neu dran erinnert, neu gelernt, achtsam mit mir selber umzugehen und auch eben mit dem Körper, den mir Gott geschenkt hat. Das war eine Unterbrechung, die ich jetzt nicht unbedingt mir gewünscht oder geplant hätte, die ich zwangsweise annehmen musste und die mir aber wieder auch neu etwas gezeigt hat. Es gibt nicht aus allem immer eine Lehre und manches, was uns zufällt, ist sicher auch sehr schwer anzunehmen. Aber es geht mir auch heute gar nicht um die möglicherweise großen Katastrophen, die uns zufallen, über deren Sinn man nochmal ganz anders nachdenken muss. Mir geht es um das Alltägliche, das wir so oft versuchen, unter Kontrolle zu bekommen, indem wir eben planen. Und indem uns aber manchmal eben auch etwas überraschen kann, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Das müssen ja nicht nur negative Dinge sein, aus denen wir dann irgendwie was lernen können. Das kann ja auch eine unerwartete liebe WhatsApp-Nachricht sein oder vielleicht irgendein Witz an der Mauer, an dem man vorbeigeht oder so. Und ich glaube, gerade Gott ist jemand, der sich eben nicht in Pläne und Organisationen quetschen lässt. Gott wartet ja nicht immer darauf, dass wir so einen Termin für ihn irgendwie frei haben. Der hält sich ja nicht die ganze Woche irgendwie zurück und lässt dann am Sonntagmorgen einmal so alles raus, wenn wir einmal zuhören, was er noch so sagen wollte. Ich glaube, natürlich ist es gut, wenn wir bewusst Zeit mit Gott haben, weil da begegnet man ihm vielleicht nochmal bewusst und nochmal ganz anders, hört nochmal anders hin. Aber ich bin auch überzeugt, dass Gott ein Gott des Alltags ist. Und vor allem auch der Umwege und Unterbrechungen und auch der Überraschungen. Die fühlen sich ja manchmal so an, als wäre Gott da vielleicht irgendwie einen Fehler unterlaufen. Der kennt doch unsere Pläne, warum sorgt er denn nicht dafür, dass das jetzt irgendwie läuft? Aber Gott kann uns eben gerade in dem begegnen, was wir nicht geplant und vorgesehen haben. Seine Gedanken über uns, sein Wille für uns, das sprengt doch alle unsere Pläne. Und das Leben mit ihm und das Leben bei ihm lässt sich eben nicht in kleine Tabellen und Kalender schreiben. Und das ist doch irgendwie auch gerade Leben, das, was sich ereignet, was uns begegnet, was uns so neuen Wind um die Nase weht. Und manchmal wäre es ja vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, wenn wir unser Leben genau planen könnten. Das gehört doch auch zum Geheimnis und zum Abenteuer und auch zum Geschenk des Lebens, dass wir nicht erahnen können, was uns alles erwartet. Manchmal entdeckt man sowas ja auch erst im Rückblick. Und vielleicht lohnt sich da manchmal so dieser Blick nach hinten zu überlegen, wo sind mir Sachen zugefallen, die gar nicht so auf meinem Plan standen. Was hat es mit mir gemacht? Wozu hat es geführt? Was war daran schwer? Aber was hat mich daran vielleicht auch bereichert? Konnte ich vielleicht was lernen? Der Blick in die Zukunft ist natürlich viel schwerer, weil wir nicht wissen, was kommt. Und es ist gut, wenn wir unsere Pläne machen, unser Leben in die Hand nehmen, das gestalten. Und es ist genauso gut, wenn wir Dinge, die uns zufallen, auch in die Hand nehmen und sie gestalten und zupacken. Paulus und Lydia haben das eben getan. Sie haben mit den unerwarteten Wendungen in ihrem Leben das getan, was sie konnten. Nicht mehr und auch nicht weniger. Paulus ist dem Ruf gefolgt, woanders hinzuziehen als gedacht, und Gott hat daraus was gemacht. Und Lydia hatte sich ihren Tag auch anders vorgestellt, aber hat sich auch auf etwas eingelassen und Gott hat daraus etwas gemacht. Wir tun das Unsere und Gott tut das Seine. Und das mag anders sein, als wir erwartet oder geplant haben, aber ich glaube, wir dürfen uns auch gespannt überraschen lassen, was daraus so erwachsen kann. Wir haben eben von einem Wind gesungen, dem Wind Gottes, der weht. Und ich finde es schön, wenn wir das jetzt vielleicht nochmal singen könnten. Der Wind, der uns vielleicht um die Nase weht, der uns etwas zuweht, aber dem eben auch der Heilige Geist weht, der mit uns diese Dinge annimmt, mit uns die Unterbrechungen geht und auch die neuen Wege. Amen.
Ich würde dann auch ganz gerne mit dem Wind des Herrn anfangen und dann gehen wir in die normale Reihenfolge, weil ich glaube, das passt jetzt einfach ganz gut. Wir beginnen einfach bei Wind des Herrn. Wind des Herrn ist die Bridge.
Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, Rückenwind. Ja. Das ist das Lied.
Genau, das ist das Lied, richtig.
Stimme, die mich ruft, du gibst mir Rückenwind. aus mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Wind des Herrn.
Ja, Pläne, die durchkreuzt werden, Dinge, auf die wir uns einlassen müssen, was uns nach naturell unterschiedlich schwerfällt. Aber eins ist, glaube ich, bei uns allen gleich. Das ist dieses Hamsterrad, was auch immer wieder laufen muss und soll. Und trotzdem erlebe ich es so, dass sich meine Gedanken sortieren und dass ich den Geist wahrnehme, wenn ich Stille habe. Und meine Einladung ist jetzt ein Moment der Stille. Lass die Gedanken aus der Predigt nicht einfach so an dir vorbeihuschen. Komm einfach nochmal an bei Gott. Er ist ganz präsent hier für uns. All das, was uns beschäftigt, was wir nicht verstehen, was wir befürchten, was uns umtreibt, auch das, worüber wir uns freuen, das sortieren wir einfach jetzt in einem Moment der Stille. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Nimm dir den Moment und ich beende diese stille Zeit mit Gebet. Vater, ich danke dir für deine Zusage, dass du uns festhältst. Und deshalb können wir immer wieder dem begegnen, was unsere Pläne verändert oder die Kraft aufbringen, um an ihnen festzuhalten. Herr, ich glaube fest, dass du derjenige bist, der unser Leben lenkt und das, was uns zufällt, Herr, das kommt von dir. Und wenn wir das vielleicht auch nicht beim ersten Mal festhalten können, dann bist du jemand, der immer wieder ankommt. Dafür sei dir Lob und Dank. Amen. Ja, der Stefan war gerade hier vorne und hat gesagt, na gleich kommt das Bild. Das Bild ist aber immer noch nicht da, jetzt ist es da. Und ich wollte euch dieses freudige Bild und das Erdmännchen unbedingt noch zeigen. Stefan hat gerade gesagt, so ganz viele sind wir im Moment im Kindergottesdienst nicht. Eine Arbeit mit Kindern, das kann ich beurteilen, das ist erfüllend, absolut. Manchmal kommst du nach Hause, bist voll bis oben hin, voll Wörter, voll Ideen, voll Flecken. So sind Kinder. Aber es ist auch unheimlich herausfordernd und gerade auch für unser KIGO-Team, das immer wieder eine ganz tolle Arbeit macht. Und deshalb nochmal dieses Bild und Claudia kann es weitergeben. Einen herzlichen Dank an alle, die sich immer und immer wieder dafür einsetzen. In der Vorbereitung ist immer ganz gut, wenn man einen Plan hat. Und ich hatte ihn auch. Und Samstagmorgen habe ich im Bett gesessen. Das ist schön, da muss ich nämlich nicht schon um 8 auf der Arbeit sein. Und Zeitung gelesen. Und mich traf diese Schlagzeile, das Kreuz mit den Lebenszielen. Ich gehöre ja zu der Generation, die handylos ihre Teenagerzeit überstehen musste. Es ist gelungen, wie man sieht, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber auch damals gab es schon dieses Vergleichen und diese Weite, boah, der geht ins Ausland, ich gehe da nicht hin, werde ich bestimmt genauso weiterkommen im Beruf oder auch nicht. Heute ist es noch extremer. Ich habe neulich gehört, man muss möglichst bis 30 verheiratet sein, danach ein Haus bauen und 2 Kinder kriegen, idealerweise Junge und Mädchen. Also da gibt's Stereotypen, die ich echt Wahnsinn finde. Und ich finde auch, die machen unheimlichen Druck. Das gilt ja für jede Lebensphase. Ne? Ich habe jetzt so eine Lebensphase, wo meine Kinder mir dauernd so Videos schicken von physiotherapeutischen Übungen. Das tun die übrigens ungefragt. Ne? Ich sage nicht, ach, das wäre ja toll, sondern ich sage, mir tut der Rücken weh. Und das, oh Mama, ne? Mach dir keine Sorgen, damit hast du alles im Griff. Ja, und diese Schlagzeile, das Kreuz mit den Lebenszielen, einem Mann darunter, wo es wirklich so geht, ne? Wie bei uns im Leben eben auch, das wird mich angesprochen. Und ich würde diese Schlagzeile gerne verwandeln. Und ich wünsche uns das, dass uns das immer wieder begegnet, dass wir damit rechnen, weil wir wissen, wir haben einen großartigen Gott, auf den wir uns verlassen dürfen in all dem, was passiert. Wer jetzt damit struggelt, so wie ich eben auch immer wieder, der ist herzlich eingeladen, gleich hier vorne Platz zu nehmen und sich vielleicht jemanden vom Gebetsteam anzuvertrauen. Das kann auf den Bänken sein, das kann auch hier in den Reihen sein. Deshalb bitte ich die anderen, so gastlich dieser Ort ist, ihn dann zu verlassen, damit Menschen hier in Ruhe miteinander beten können. Manchmal hilft darüber hinaus auch, wenn man weiß, ich kann jemand immer wieder ansprechen. Ich habe da was, das begleitet mich auch schon eine Weile, es treibt mich immer wieder um, es kommt nicht zur Ruhe, ich bete darüber, vielleicht bete ich auch nicht darüber und es ärgert mich einfach nur. Aber dafür haben wir ein Seelsorgeteam am Start. Das sind Menschen, die für deine Seele sorgen, denen liegt nämlich auf dem Herzen, sich um dich und deine Anliegen zu kümmern. Sie tun es nicht alleine, sie tun es mit Gott an der Seite und deshalb herzliche Einladung dazu, dem zu folgen. Ganz neu ist in der Gemeinde der Grieving Sunday. Das ist ein Ort, an dem wir zusammenkommen dürfen. Das ist nächste Woche Sonntag, soweit ich weiß, 15 Uhr, hier vorne im Gottesdienstsaal. Und Grieving Sunday meint nichts anderes als, Herr, es ist so viel, an Lebensplänen und Lebenszielen durcheinander. Ich durchblicke nicht mehr. Ich habe den Eindruck, es ist zu schwer. Und auch das hat Raum vor Gott. Simon Pichowiak ist derjenige, der es veranstaltet und leitet. Und auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Judith Eggers, unsere Pastorin, die spricht uns den Segen zu. Das ist so das Erste, wo wir die Hände öffnen dürfen und sagen dürfen, ach, da kommt was für mich mit nach Hause, neben den ganzen guten Gedanken, die sie uns auch schon gesagt hat. Das ist so das erste Steinchen und du kannst dann immer und immer mehr davon haben. Das ist so wie bei diesem Blumenstrauß hier vorne, dieser Rosenstrauß. Es ist eine unendliche Fülle. Es ist unheimlich dick. Ich habe noch nie so einen Strauß Geschenke gekriegt. Finde den super. Wollte ich nur mal reinwerfen. Mein Mann plant immer etwas langfristig. Und ich finde, diese Fülle, die müssen wir unbedingt abgreifen. Diese Fülle an Gutem, was uns widerfahren kann. Vom Segen bis zur Einladung zum Gebet. Auch die Tasse Kaffee. Und auch immer wieder die Einladung, sich zu begegnen. Dafür haben ja Judith und Lasse diese gigantische Suppenschüssel errichtet. Heute ist Fishing-Tag. Fällt alles runter. Ist egal. Geht auch so. Und ich lese uns also jetzt die Challenge vom Segen noch vor. Und diese Challenge ist so einfach und so spannend, ne? Mir war vorhin kalt. Ich bin also zu Kelvin gestürzt, der das nicht merken kann. Der sitzt hier im kurzen T-Shirt, mir war vollkommen klar. Der weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche, wenn ich sage, mir ist kalt, obwohl ich diese Jacke noch anhabe. Und er hat mir eine Decke geholt. Dann gucke ich mich in der Gemeinde um und denke, die Einzige, der kalt ist, sehe ich Cynthia da sitzen, die winkt schon mit der Wärmflasche. Junge Leute tragen Wärmflaschen mit sich rum. Wahnsinn, ne? Ich kenne ihn nur so ganz spät abends für eine Füße, wenn ich meinen Mann noch mal auftreiben kann. Also wir sind unterschiedlich und die Challenge lädt uns ein, rede heute mit jemand aus einer anderen Altersgeneration. Ich habe die Challenge schon gewonnen, wir beide haben das schon eben gemacht. Du hast mir mit der Wärmflasche zugewunken, ich mit der Decke, alles prima. Und nun herzliche Einladung aufzustehen zum Segen.
Gott segne deine Pläne und das, was dir zufällt. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir freundlich zu und schenke dir seinen guten Frieden. Amen.
Amen. Schönen Sonntag für euch alle.